Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge des All-Day-Research-Podcasts, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Folge begrüßen wir Professor Dr. Marco Platzner. Gemeinsam mit unserer neuen Hostin Juline Schmitz spricht er über energieeffiziente künstliche Intelligenz, kurz EKI.
All-Day-Research-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen erstmal zur 45. Folge des All-Day-Research-Podcasts. Ich sitze hier mit Herrn Professor Dr. Marco Platzner, dem Leiter des Projektes EKI an der Uni Paderborn. Möchten Sie erstmal etwas zu sich selbst erzählen und was Sie hier so an der Uni Paderborn machen?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Sie haben mich ja schon vorgestellt, ich bin Professor für Technische Informatik hier an der Uni Paderborn und unsere Forschung beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit FPGAs. Das ist eine Abkürzung, steht für Field Programmable Gate Arrays. Das ist eine reprogrammierbare Hardware, mit der man eben verschiedene Rechenfunktionen umsetzen kann, so wie wir das auch in dem EKI-Projekt gemacht haben.
Ja, wie ihr das bereits aus den anderen Podcast-Folgen auch schon kennt, machen wir heute wieder einen Fragenhagel. Da gibt es ein paar persönliche Fragen an Herrn Platzner. Also Herr Platzner, welches Buch hat Ihr Leben verändert?
Das ist schwierig. Ich kann gar keine so einzeln rausheben. Das hängt ein bisschen von der Lebensphase ab. Also wenn ich so zurückdenke, also wie ich noch kleiner war, da war es Momo. Und dann ein paar Jahre später habe ich einige Bücher gelesen vom frühen Peter Handke. So ein Literaturpreis, ein Weltpreisträger. Als Beispiel Wunschloses Unglück. Das hat mich auch sehr beeindruckt von der Art des Schreibens.
Gut, dann auf zur nächsten Frage. Kaffee im Büro oder im Buena Vista Café?
Täglich im Büro, mehrfach. Manchmal auch im Café.
Nutzen Sie KI und wenn ja, wofür?
Ja, ich nutze KI für unterschiedliche Dinge, meistens für Übersetzungen oder Verbesserungen der sprachlichen Qualität in Texten. Manchmal auch sozusagen als intelligente Suchmaschine.
Ja.
Und kürzlich auch, sollte ich das sagen, zum Erfinden von Klausurbeispielen. Natürlich rechne ich die selber dann noch nach, aber manchmal muss man das so Tabellen erfinden von Zahlen, die irgendwie zusammenpassen müssen und das dauert Stunden und die KI kann das meistens richtig sehr schnell.
Okay, cool. Gibt es dazu auch noch eine Fantasie einer KI, auf die Sie schon reingefallen sind?
Nee, reingefallen bin ich gar nicht. Ich benutze KI manchmal auch, um so Matheaufgaben zu lösen in verschiedenen Kontexten und da ist es einfach manchmal falsch. Okay. Aber ich versuche oder ich rechne ja nach, ne? Und dann kann man auch, das ist ja auch gut, finde ich. Man kann ja einen Dialog treten und kann sagen, okay, von dem Schritt zu dem Schritt, warum ist das richtig? Kommt meistens sowas zurück. Ja, stimmt, das ist falsch.
Ja.
Ohne Bedauern oder so. Aber ja, also aber reingefallen bin ich noch nicht.
Was ist der schönste Ort an der Uni Ihrer Meinung nach?
Ich finde den Platz vor dem Grillcafé sehr schön, weil das sehr schön schattig ist. Also natürlich im Sommer, ne? Im Winter ist weniger schön hier. Ja. Aber ich würde sagen, der Platz vor dem Grillcafé.
Haben Sie eine Wohlfühlserie oder Film?
Nee. Die Serien, die ich so binge-watching-mäßig reinziehe, sind alle ziemlich verstörend.
Okay.
Also entweder, ja, genau, die sind eher so schwierig, würde ich sagen. Nichts zum Wohlfühlen, ne?
Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit der Wissenschaft, tot oder lebendig, treffen könnten, wen würden Sie wählen?
Ich glaube, am interessantesten fände ich es jemand von den älteren Mathematikern, Naturwissenschaftlern. Also Newton, Leibniz, Gauss, in diese Richtung, glaube ich. Das waren so Leute, die noch in sehr vielen Gebieten sozusagen Koryphäen waren. Ne?
Ich meine,
damals gab es auch noch nicht so eine richtige Verfächerung von Gebieten und so Superspezialisierungen. Aber ich glaube, die Art, wie die so die Welt und die Wissenschaft, die da im Entstehen war, gesehen haben, würde mich interessieren.
Welches Betriebssystem nutzen Sie am liebsten?
macOS.
macOS.
Ja, ich hab früher bis 2007 circa immer auf Windows-Basis oder natürlich auf Unix-Linux-Basis gearbeitet. Und dann bin ich damals umgestiegen auf Apple-Produkte und ich finde es toll.
Okay.
Also die Dinge arbeiten alle zusammen über die Cloud. Das, also ich denke, den Aufwand, den ich treiben muss, um die Systeme, die ich da habe, irgendwie up-to-date und funktional zu halten, ist sehr gering.
Ja, okay, alles klar. Ja, dann waren das jetzt auch schon alle Fragen des Fragenhagels. Ich hoffe, ihr konntet Herrn Platzner ein bisschen genauer kennenlernen. Und weiter geht's mit dem Podcast.
Ja, warum arbeiten Sie überhaupt an diesem Projekt? Also warum, was ist die Motivation dahinter?
Die Motivation ist die, dass wir mit den FPGAs schon seit vielen Jahren eigentlich Umsetzungen von der Inferenzphase von künstlichen neuronalen Netzen durchführen, tiefen neuronalen Netzen. Und die FPGAs zeichnen sich dadurch aus, dass man im Vergleich zu anderen Umsetzungsmöglichkeiten wie CPUs oder Grafikprozessoren vor allem eine sehr niedrige Latenz erreichen kann und dann auch noch ziemlich gute Energieeffizienz. Das ist also unsere Forschung oder Teil unserer Forschung. Und dann ist dieses Projekt EKI, über das wir sprechen, da gab es eine Ausschreibung dazu vom Ministerium für Umwelt, Verbraucherschutz und Sicherheit etc. Das hat sich auch umbenannt, das Ministerium in der letzten Regierungsbildung. Und die wollten eben Forschungsprojekte haben und fördern, die sich mit ressourceneffizienter KI beschäftigen. Also wie kann man denn KI-Methoden ressourceneffizienter umsetzen, und das bedeutet vor allem weniger Energie für das Ministerium und indirekt dann natürlich auch weniger CO2-Äquivalente, die man da umsetzen muss. Und das hat gut gepasst. Wir haben dann basierend auf unserer Erfahrung mit einem kleinen Konsortium an Partnern eben einen Antrag geschrieben und haben dann eben eine Förderung zugesprochen bekommen. Und dann haben wir für 3 Jahre dieses Projekt durchgeführt. Das hat dann Ende letzten Jahres, dann war das Ende des Projektes.
Für alle Leute, die das vielleicht noch nicht wissen, können Sie erklären, was die Inferenzphase ist und was das so in der heutigen Zeit, ja, oder warum das relevant ist in der heutigen Zeit?
Also bei neuronalen Netzen, tiefen neuronalen Netzen, unterscheidet man 2 Phasen. Die eine Phase ist das sogenannte Training. Da werden die Parameter des Netzes, und das können Millionen sein bei großen Netzen, mit sehr viel Trainingsdaten sozusagen gelernt oder man sagt auch trainiert. Und wenn das Netz fertig trainiert ist, dann stehen also die Parameter fest des Netzes, und dann wird das Netz mit diesen Parametern eben zum Einsatz gebracht, und dann werden eben Anfragen an das Netz geschickt, oder man kann auch sagen, Eingabedaten werden angelegt und Ausgabedaten erzeugt, also Prädiktionen oder Klassifikationen. Und das nennt man dann die Inferenzphase. Und es wird oft in der Literatur eben viel geschrieben über die Trainingsphase, die natürlich abhängig von der Datenmenge und der Größe des Netzes sehr, sehr zeit- und energieaufwendig ist. Die wird typischerweise in Data Centers, also mit GPU-Clustern gerechnet. Aber die Inferenzphase, so eine einzelne Inferenz ist wahrscheinlich nicht sehr energieaufwendig, aber es kommt immer davon, wie viele man davon macht.
Ne? Ja.
Also wenn man das jetzt so vergleicht jetzt mit den aktuellen Sprachmodellen, dann ist das Training von so einem Riesensprachmodell sehr aufwendig, aber dann gibt es auf der Welt Milliarden von Benutzern, die jeden Tag alle möglichen Prompts abschicken, und in Summe ist das dann relativ schnell mehr an Aufwand, an Energie und an Ressourcen als das Training selber.
Mhm. Ja, sehr spannend. Dann lohnt sich es natürlich auch, genau diese Phase zu optimieren.
Genau.
Wollen Sie inhaltlich einmal darauf eingehen, wie das Ganze im Gegensatz zu CPUs und auch GPUs optimiert wird?
Man kann sich, also so ein tiefes neuronales Netz besteht ja aus einer Reihe von Schichten. Wir sagen auch Layer dazu, also da gibt es eine Eingabeschicht, dann gibt es eine Reihe von Schichten und dann eine Ausgabeschicht. Und jede Schicht besteht aus vielleicht Hunderten oder Tausenden von kleinen Recheneinheiten, oder man kann auch, wenn man das Netzwerkmodell betrachtet, sagen Neuronen. Das hat ja Analogie zum menschlichen Hirn. Und klassischerweise, wenn man auf CPUs oder auch GPUs rechnet, dann macht man das so, dass man Eingabedaten nimmt und erstmal eine Schicht berechnet und dann die Zwischenergebnisse im Speicher ablegt. Und dann könnte man sozusagen die nächste Schicht berechnen. Da braucht man die Zwischenergebnisse und man braucht auch die neuen Parameter, weil diese Schichten haben alle Gewichte oder Parameter, das sind auch sehr viele Daten, die auch im Speicher liegen. Nicht? Und dann rechnen wir Schicht für Schicht. Um dieses Parameter aus dem Speicher zu laden, zu amortisieren, macht man bei diesen Architekturen meistens etwas, das nennt man Batch Processing. Das heißt, dass man nicht nur einen Satz von Eingabedaten in einer Schicht rechnet, sondern gleich mehrere. Also man rechnet sozusagen die erste Schicht für tausende Eingabedaten. Dann braucht man diese Gewichte, diese Parameter nur einmal aus dem Speicher laden. Dann hat man sehr viele Zwischenergebnisse und dann macht man das für die nächste Schicht und für die nächste Schicht. Und dieses Batch-Processing führt dazu, dass man einen sehr hohen Durchsatz erreichen kann, speziell mit GPUs. Also Durchsatz heißt, wie viele von diesen Inferenzen pro Sekunde man machen kann. Aber nachdem man eben so viele zusammensammelt, ist die Latenz, das bedeutet die Zeit, von wo die Eingabedaten anliegen, bis wohin die Ausgabedaten, also die Prädiktion oder die Klassifikation am Ende anliegt oder rauskommt, dass dies sehr, sehr lang wird. Und mit den FPGAs, wo wir das implementieren, wir implementieren sozusagen alle Schichten gleichzeitig in Hardware. Mhm. Man kann sich das so vorstellen, die sitzen alle Schicht für Schicht da, die Daten kommen am Anfang rein, das ist ein Fließband oder eine Pipeline und die wandern sozusagen durch. Also wir haben keine Zwischenspeicherungen von großen Daten mehr und das führt dazu, dass wir nicht nur einen hohen Durchsatz, sondern vor allem eine sehr kurze Latenz haben. Also alle Anwendungen, die vielleicht nur, sagen wir, einige Dutzend Mikrosekunden haben dürfen von Eingang bis Ausgang, die kann man mit so einem Ansatz sehr gut umsetzen. Ja. Der hat aber auch ein Problem oder wir sagen besser eine Herausforderung. Und das ist, dass nachdem wir jetzt das ganze Netzwerk Schicht für Schicht auf diesen FPGA abbilden müssen, muss der FPGA groß genug sein, damit wir das hinkriegen. Das, im Umkehrschluss heißt das, so neuronale Netze, wie sie vielleicht heute ganz modern sind, so wie Sprachmodelle, die wären viel zu groß, dass wir sie auf FPGAs abbilden können, zumindest auf einem FPGA. Also das ist auch ein Forschungsgebiet jetzt. Wie kriegt man diese Modelle möglichst klein, um sie dann besser auf diese FPGAs abbilden zu können? Also das ist das Forschungsgebiet der Modellkompression. Das ist ganz wichtig. Also wie macht man große Modelle möglichst klein? Und das ist auch das, was wir wissenschaftlich in dem Projekt sozusagen anwenden als Methode, um diese Umsetzungen machen zu können.
Gibt es noch weitere Anwendungsgebiete? Sie haben ja jetzt schon von Large Language Models gesprochen. Wofür kann man das Ganze noch gebrauchen?
Also wir können das anwenden für alle Anwendungsgebiete, wo tiefe neuronale Netze gebraucht werden. Also unser EKE-Projekt, das hatte zum Ziel oder den Fokus auf FPGAs im Rechenzentrum. Das sind dann FPGAs, die eben sehr leistungsfähig sind und wo man eben sehr großen Datendurchsatz eben durchbringen kann. Jetzt Large Language Models, die wären jetzt im Moment zu groß. Wir haben zwar auch eine Forschungslinie in dem Projekt, wo wir versuchen, mit mehreren dieser FPGAs, die wir in einem Netzwerk verschalten, also noch größere Modelle abzubilden. Das ist auch in eine Richtung. Aber das sind jetzt nicht die größten Modelle. Also typischerweise werden das Modelle sein, die eben Audiodaten, Videodaten und andere Dinge verarbeiten, mit eben entsprechenden hohen Durchsatz und wenn es geht auch niedriger Latenz. Mhm. Zusätzlich, das haben wir in unserem Projekt nur so gestreift, muss man sagen, werden FPGAs und tiefe neuronale Netze und Inferenz auch sehr stark eingesetzt im Bereich der eingebetteten Rechner, also man sagt auch Edge Computing, weil dann die Geräte am Edge des Netzwerks sind, also überall da, wo man sie mit Maschinen, mit Anlagen, mit Gegenständen des Alltags verknüpft, also wo wir diese finden. Und dort haben wir auch sehr viele Anwendungen, die kurze Latenz brauchen. Also im industriellen Umfeld zum Beispiel, da gibt es viele Fertigungsprozesse, die Daten aufnehmen und die dann sehr schnell Entscheidungen treffen müssen mit tiefen neuronalen Netzen, die dann wieder zurückgeführt werden in den Prozess. Und da ist es auch wichtig, dass die Latenz sehr kurz ist.
Absolut. Also könnte ich mir jetzt auch in der Theorie zumindest vorstellen, dass in 20 Jahren das Ganze oder in 10 Jahren vielleicht schon in meinem Auto dann FPGAs verwendet werden.
Boah, das ist eine gute Frage. Also erstens sind 10 Jahre in unserem Business eine riesig lange Zeit.
Das stimmt.
Keine Ahnung, was da in 10 Jahren passieren wird. Jetzt sind Aufgaben der Vorhersage und der Klassifikation natürlich auch im Auto spielen eine Rolle. Mhm. Aber da berühren wir jetzt einen ganz anderen Punkt, nämlich für was genau im Auto. Ne? Ja. Also wenn es um sicherheitskritische Funktionen geht, dann haben wir da grundsätzliche schwierige Herausforderungen, weil wir ja wenig Garantien haben, nicht über die Qualität der Ausgaben, die so ein Netz trifft. Ne? Also muss man da schon berücksichtigen, für welche Funktionen man das im Auto verwendet. Ne?
Also bedeutet das, dass es da auch qualitativ Unterschiede gibt zwischen
Ja. Also es gibt zwischen den Netzen qualitativ Unterschiede und man muss grundsätzlich immer davon ausgehen, dass die Ausgaben, also die Vorhersagen oder Klassifizierungen so eines Netzes ja nicht immer richtig sind. Da gibt es viele Gründe dafür, warum die immer falsch liegen können. Und die Frage ist, ob dann die Anwendung mit dem umgehen kann. Ne? Also ich sage mal so, wenn das in einem sicherheitskritischen Feature eines Autos ist und das Auto bremst dann oder bremst dann eben nicht, dann möchte man vielleicht lieber eine andere Technologie einsetzen. Ne? Ja. Wenn das für, sagen wir, andere Funktionen ist, ne? Also im industriellen Umfeld zum Beispiel, wenn da mal ein Netz nicht funktioniert oder mal eine falsche Ausgabe liefert, dann wäre vielleicht eines von vielen Produkten mangelhaft. Ne? Das ist etwas, was man sicher leichter verkraften würde, als wenn das Auto irgendwie Menschen reinfährt.
Das stimmt.
Das ist aber praktisch, das betrifft jetzt mehr den Einsatz von neuronalen Netzen generell und nicht unbedingt die Umsetzung auf FPGAs. Ne? Die ist eine von vielen Möglichkeiten in dem Sinne.
Sie hatten auch gerade eben schon davon gesprochen, dass man die FPGAs miteinander vernetzen kann. Mhm. Gibt es da Grenzen, wie skalierbar das Ganze ist?
Ja, die sind jetzt primär finanzieller Natur.
Ja, okay.
Also diese spezielle Linie machen unsere Kollegen vom PC-Quadrat, also dem Paderborn Center for Parallel Computing, unserem Rechenzentrum. Mhm. Und die haben eine Reihe von Hochleistungs-FPGA-Karten, die mit einem speziellen Netzwerkswitch verbunden sind, um eben die sozusagen zusammenzuschalten. Und also man könnte auch viele mehrere hierarchische Switches einsetzen und noch mehr Netzwerkkarten, noch mehr FPGA-Karten. Das wird dann eben auch irgendwann eine finanzielle Frage sein. Ne?
Ja.
Genau, also wir haben da ein Setup und die Kollegen arbeiten daran, eben das zu zeigen, dass man neuronale Netze partitionieren kann, also in Teile aufteilen, die dann auf verschiedene FPGAs kommen, um sozusagen in Summe sowas zu haben wie ein riesig, super riesigen FPGA. Ne? Das ist die Idee. Ne?
Wow, ja. Spannend. Aus Neugierde, wie groß ist das Größte, was Sie jetzt aktuell haben? Und was kann das schon so?
Wie groß ist das Größte? Also wir haben verschiedene Modelle, also die haben so Namen wie VGG und ResNet, das sagt jetzt nicht wahnsinnig viel, ne? Aber solche Modelle, also sind für unterschiedliche Zwecke da. Ich kann das jetzt also man misst die Größe oder die Komplexität von solchen Modellen meist in Anzahl von Parametern. Ne? Also hat das 1 Million Parameter oder 100 Millionen oder Billiarden. Ne? Mhm. Also da sind wir wahrscheinlich irgendwo bei einigen 100.000 bis an die Million vielleicht. Es sagt jetzt nicht sehr viel für einen FPGA. Ne? Und bei mehreren FPGA skaliert das eben dann hoch. Ne?
Ja.
Was es dann kann, also da ist die Frage, welche Fallbeispiele wir damit umsetzen. Ne? Da könnte ich mehrere erzählen. Also zum Beispiel einen, der ist ein Fallbeispiel, da geht es um eine Anwendung, die ist jetzt ziemlich technisch. Es geht darum, dass man ein Funksignal empfängt. Und das Funksignal kann dann irgendwie moduliert sein, also es gibt verschiedene Modulationen, ne? Das ist natürlich Nachrichtentechniker kennen sich da gut aus, und man weiß nicht, welche Modulation es hat, und das wäre aber wichtig, damit man das gut empfangen kann. Das wäre so ähnlich wie meistens früher mal im analogen Radio, man hätte so ein Signal, man weiß nicht, ist das UKW oder Kurzwelle oder so. Und man muss das ja wissen, sonst kann man es nicht empfangen. Nicht? Und das kann man auch, und das ist ein Benchmark, der auch weltweit benutzt wird, mit neuronalen Netzen entdecken. Also man schaut sich das Signal an für eine gewisse Zeit und dann, je nachdem, nach der Wellenform sagt man, dass sie so oder so modelliert. Mhm. Das ist also, das läuft unter dem Namen RadioML. Nicht? Und das haben wir auch tatsächlich als Demonstrator demonstriert. Nicht? Das ist auch sehr spannend. Und vielleicht ist es auch nicht nur die Frage, wie groß ist das Größte, sondern auch, wie klein ist das Kleinste?
Ja, absolut.
Also das kommt jetzt eher in die Abteilung Fun Facts. Also wir haben auch, weil ja die Welt momentan ganz verrückt ist nach Large Language Models und wir eben viel beschränkt sind und nicht so große Modelle implementieren können, haben wir aber trotzdem sozusagen die Kernfunktionalitäten von so Sprachmodellen probiert auch auf dem FPGA umzusetzen. Das sind dann sogenannte Transformer-Architekturen. Und wir haben auf dem FPGA einen kleinen Transformer laufen. Sehr klein. Ne?
Ja.
Also was der machen kann, ist, der kann so ein Tiny Story Benchmark umsetzen. Also Tiny Story, das ist so ein Datensatz, da kann man im Prinzip einen kurzen Text vorgeben. Und das Netz dann vervollständigt den zu einer Tiny Story, zu einer kleinen Kurzgeschichte. Ja, und das können wir am FPGA machen. Diese Kurzgeschichten sind furchtbar. Also die sind unlogisch und haben keine Spannung und so. Aber im Prinzip funktioniert das. Das funktioniert mit einem ganz, ganz kleinen Sprachmodell. Das war vor vielen Jahren modern. Einfach um zu zeigen, dass grundsätzlich die Strukturen auch umsetzbar sind. Also ich denke, mir macht das immer viel Spaß, weil ich denke immer an sowas wie eine Tony-Box, ne?
Ja.
Wo kleine Kinder dann draufhauen und dann gibt's Musik. Ich denke, vielleicht ist es mal so weit, dass wir einen ganz kleinen FPGA hier einbauen können und dann die Mutter oder der Vater oder das Kind dann fängt an und drei Sätze und dann erzählt die Maschine weiter.
Ja, das wäre sehr, sehr cool. Ist das eine gemeine Frage, wenn ich danach frage, quasi nach einer Einordnung des Stromverbrauchs?
Schwer, ne? Also aus mehreren Gründen. Also was wir gut machen können, ist, dass wir den Energieverbrauch für Inferenzen sozusagen am isolierten FPGA messen. Das ist relativ okay und der ist im unteren, sehr kleinen Wattsekundenbereich, ne, der Energieverbrauch. Aber wie gesagt, es geht ja darum, dass sehr viele Inferenzen dann sozusagen das Große ausmachen. Ja. Und im Rechenzentrum gibt es noch die spezielle Herausforderung, dass da die FPGAs ja eingebettet sind in ziemlich viel technische Infrastruktur. Ja, die sind eingebaut in Serverkarten, da gibt es Netzwerke, da gibt es Netzteile. Und es ist sehr, sehr schwierig, da Energieverbräuche sozusagen den einzelnen Aufgaben zuzuordnen. Insbesondere, wenn so ein Rechenzentrum einen sehr großen Mix an verschiedenen Anwendungen rechnet. Ne? Also da müsste man ein FPGA-spezialisiertes Rechenzentrum haben, das praktisch nur diese Aufgaben rechnet über Wochen, sodass man dann gute Werte erzielen kann.
Also Sie optimieren ja jetzt durch die Benutzung von FPGAs. Wie sieht das mit der Software aus? Was benutzen Sie da? Optimieren Sie da auch irgendwas?
Gute Frage. Die Software, also die Software, die uns jetzt kümmert in dem Projekt, ist die Software, die diese FPGA-Beschleuniger für tiefe neuronale Netze erzeugt. Mhm. Ne, das kann man sich vorstellen wie einen Compiler. Ne? Der Compiler nimmt ja auch ein Quellprogramm und erzeugt daraus etwas, das dann ausführbar ist und ausgeführt wird. So ähnlich haben wir auch einen Compiler oder man nennt das noch ein bisschen großspuriger Compiler Framework, ne? Das dann dazu ist, dass man solche Netze spezifizieren kann und dann möglichst automatisiert oder tatsächlich automatisiert in die Informationen übersetzt, die man braucht, um so ein FPGA zu programmieren. Mhm. Ne? Und das ist sozusagen ein Riesenthema. Mhm. Da gibt es verschiedene Compiler-Frameworks auf der Welt, die in der Forschung vorgestellt worden sind. Wir benutzen für unser Projekt oder für das EKE-Projekt und auch immer noch ein Open-Source-Compiler-Framework von AMD. Mhm. Man kann sagen AMD-Xilinx, weil Xilinx ist die FPGA-Firma, die aber von AMD gekauft wurde vor einigen Jahren. Und Xilinx Research in Dublin, die haben eben dieses Open-Compiler-Framework, das heißt FIN, sozusagen erzeugt oder überhaupt mal geschaffen. Und wir benutzen dieses Open-Source-Compiler-Framework. Also AMD ist auch einer der Partner im EKE-Projekt. Das heißt, wir arbeiten mit denen zusammen und natürlich auch mit dem Ziel, dass alle Erweiterungen und auch manchmal Verbesserungen in diesem Compiler-Framework dann wieder zurückfließen in das FIN-Repository, damit das auch der Welt zur Verfügung steht.
Ja.
Und tatsächlich sind die meisten konkreten Arbeiten, die wir dann machen, also auch wenn wir neue Modelle unterstützen oder neue Features in der Abbildung auf FPGAs, die schlagen sich dann alle in irgendwelchen Erweiterungen in diesem Open Source Compiler Framework nieder.
Und dadurch wird dann auch quasi softwareseitig optimiert durch die Benutzung von diesem Framework?
Ja, also Wir beschäftigen uns zwar mit FPGAs, das ist programmierbare Hardware, aber in dem Prozess arbeiten wir hauptsächlich mit Software-Tools, die dann sozusagen Beschreibungen auf die Hardware umsetzen. Mhm. Ja, und natürlich passieren da innerhalb dieses Compiler-Frameworks verschiedene Optimierungen. Also muss sagen, auf der einen Seite sind das Optimierungen, damit bessere Hardware rauskommt, aber auch ganz viel Arbeit fließt in die Optimierung dieses Frameworks, so dass es besser benutzbar ist. Also ein spezifisches Problem oder eine Herausforderung, die man dabei hat, ist die, dass es bei der Abbildung auf diese Hardware gibt es wahnsinnig viele Stellschrauben. Man kann diese Hardware-Architektur auf unterschiedlichste Arten implementieren und dann hat man einen sehr großen Parameterraum und man kann jetzt gar nicht alle Varianten sozusagen erzeugen, um sie zu vergleichen. Das würde Jahre dauern. Deswegen ist man darauf angewiesen, dass man, wenn man sowas erzeugt, Schätzwerte hat. Man möchte also, bevor man tatsächlich die Hardware erzeugt hat, möchte man gerne wissen, was wäre denn eigentlich der Durchsatz, den ich erreichen würde, was wäre denn auch vielleicht der Energiebedarf, wie groß würde die Hardware werden. Und das ist ein Riesenfeld, gute Schätzmethoden zu haben für diese Parameter. Und die braucht man eben, um sozusagen während der Erzeugung schon vorher zu wissen, wo man hinkommen wird.
Ja, möchten Sie noch etwas dazu erzählen, wie das Konsortium dazu aussieht?
Also, wie gesagt, das sind ja, wenn man solche Projekte beantragt bei den Ministerien, also in dem Fall das für Umweltschutz, eine klare Sicherheit etc., dann macht man das ja oder kann man eigentlich meistens gar nicht alleine als Arbeitsgruppe machen oder als Einzelforscher, sondern man hat ein Konsortium, das ja in Summe irgendwas verschiedene Bereiche abdecken soll. Ne? Und wir haben in dem EKE-Projekt eben ein Konsortium gehabt mit mehreren Partnern. Wir haben tatsächlich vier Partner gehabt, die Förderung bekommen haben. Mhm. Das ist meine Arbeitsgruppe an der Uni Paderborn, auch das BC-Quadrat, also Paderborn Cerebral Computing, auch an der Uni Paderborn. Und dann waren es zwei Fachhochschulen. Das war die Fachhochschule Hamm-Lippstadt und die Fachhochschule Südwestfalen in Iserlohn. Und die haben mit unterschiedlichen Anwendungsszenarien beigetragen. Die Fachhochschule Hamm-Lippstadt beschäftigt sich oder unter anderem auch mit was man Precision Farming nennen könnte. Also da geht es um die Idee, dass wenn man Felder hat, dass man da mit Drohnen über die Felder drüber fliegt,
ja,
und mit Kameras aufnimmt und schaut, wie jetzt eben das Zeug hier wächst, nicht? Und wo es Unkraut gibt und wo man vielleicht spezielle Mittel ausbringen muss, und dann erst im Nachgang fährt der Trecker drüber und weiß, wie er dann wo und wie viel ausbringen muss. Das ist so ein Zukunftsszenario.
Ja,
absolut. Und da ist es auch der Fall, da nehmen die Drohnen sehr viele Bilder auf, und die Bilder müssen analysiert werden, um zu schauen, okay, was ist die Dichte vom Unkraut und wo wächst was. Eine klassische Aufgabe für ein tiefes neuronales Netz, ne? Und das ist auch dann zeitkritisch, weil das muss ja wieder zurückgeführt werden, und damit dann die nachfolgenden Maschinen wissen, wo man was ausbringt. Die Fachhochschule Südwestfalen in Iserlohn, die haben sich beschäftigt mit Sprachmodellen.
Mhm.
Die haben dann tatsächlich auch mit uns zusammen dieses kleine Tiny Stories Modell umgesetzt am FPGA,
ja,
das diese kleinen Geschichten erzählt. Also das sind diese vier Partner, also die auch Förderung bekommen. Und dann werden noch zwei sogenannte assoziierte Partner, die im Projekt dabei sind, aber jetzt kein Geld kriegen.
Mhm.
Eben AMD Xilinx, die eben das FIND-Repository bereitstellen, und dann auch Macware, das ist eine Firma in Chemnitz, die sich mit im High-Performance-Computing-Markt sozusagen bewegt und die viele Tools machen und Installationen von Hochleistungsrechnern, die insofern auch daran interessiert waren, Werkzeuge zu entwickeln, mit denen man dann im Rechenzentrum auch tatsächlich versuchen kann, Leistungen zu messen, Energien zu messen und das einzelnen Komponenten zuzuordnen.
Mhm.
Also das war unser Projektkonsortium.
Okay, cool. Für die Leute, die interessiert sind und das Thema spannend finden, wo können diese Leute etwas nachlesen oder noch finden, also Informationen dazu finden?
Mhm. Also wie alle Ergebnisse, die wir sozusagen erzielen, versuchen wir auch zu publizieren, ne? Also es gibt eine Webseite dazu oder die Webseiten unserer Arbeitsgruppe oder auch die Publikationsdatenbank Toni Paderborn, da finden sich allalong dann alle Publikationen, die wir so publizieren. Und das Projekt ist zwar jetzt Ende letzten Jahres zu Ende gegangen, aber unsere Forschung nicht. Also wir sind ja noch immer dran, das zu publizieren. Das dauert ja oft dann auch viel länger, als wie so ein Projekt läuft.
Absolut.
Also das wäre sozusagen eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist, uns direkt zu kontaktieren.
Mhm.
Also je nachdem, was man so gerne wissen möchte. Ne? Also für Studierende zum Beispiel, die in den Themen interessiert sind, da haben wir natürlich unsere vertiefenden Vorlesungen, wo wir auch diese Themen und auch Inhalte des Projekts behandeln. Mhm. Und dann ist es eigentlich normal, dass Studierende, die auch vielleicht unsere Vorlesungen besuchen oder irgendwas hören, dass die dann uns kontaktieren und fragen, ob es Möglichkeiten gibt, da dann als Bachelor- oder Masterarbeit oder Projektgruppe oder Seminar oder sogar als wissenschaftliche Hilfskraft irgendwie mitzuarbeiten.
Mhm.
Das ist ein normaler Prozess.
Ja, also wenn ihr noch mehr zu dem Thema lesen wollt, dann schaut doch mal in den Shownotes oder in der Beschreibung nach. Da könnt ihr euch dann noch weiter informieren. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Platzner und verabschiede mich hiermit.
Dankeschön, vielen Dank.
All Day Research Podcast.
Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Mathematik und Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Julien Schmitz, Technik und Redaktion Yannick Grewe, Sprecherin Yasemin Schenjan. Ihnen gefällt der All-Day-Research-Podcast? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.